predige heute Morgen über einen Vers aus dem vorgeschlagenen Predigttext, Römer 8, Vers 14, heißt es, welche durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 14. Welche durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Es geht also um die Frage der Führung. Wie führt Gott? Ich denke, dass da viele Leute Fragen haben, immer wieder neu. Bin ich auf dem richtigen Weg? Woran merke ich, wo es weitergeht? Vielleicht gibt es dazu ein paar gedankliche Hilfen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen an den Zufall glaubt. Zufall hieß ja, dass Gott anonym bleibt für denjenigen. Ich kenne eigentlich nur eine gute Definition von Zufall aus Matthäus 6, Vers 33, wo es heißt, trachtet am ersten nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das heißt, wenn Gott mir etwas gibt, dann klingt es zwar für manchen wie Zufall, aber für die Leute, die Vertrauen haben, ist es Führung Gottes. Gerade diese Tage in einer winzigen Kleinigkeit erlebt, ich war am Montag bis Mittwoch auf einem Seminar für eine kommende Evangelisation mit Billy Graham im nächsten Jahr und heute morgens den Psalm 32 gelesen und mir diesen schönen Vers 8 wieder neu eingeprägt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und als ich dann in dieses christliche Freizeitheim kam, wo diese Tagung stattfand, hingen da schöne Sprüche mit Bildern an der Wand. Und was hing für ein Spruch über mein Bett? Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Kann man sagen, reiner Zufall oder einfach vielen Dank, lieber Herr. Du hast das, was dir offensichtlich wichtig war für mich, gleich zweimal am selben Tag ausgedrückt. Ich denke also, dass Gott führt. Interessant wäre es, mit sich selbst einen kleinen Bibelquiz zu machen. Vielleicht, wenn Sie beim Autofahren mal Langeweile haben, können Sie das ja mal probieren oder so. Und zwar, welche Namen Gottes weisen darauf hin, dass er Führer ist? In der Bibel hat Gott ungefähr 300 verschiedene Bezeichnungen für sich. Ich habe jetzt nicht über alle nachgedacht, ich kenne die auch nicht alle, auswendig zumindest sowieso nicht. Was weist auf Führung hin? An eines denken sicher viele spontan, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, da ist jemand, der die Richtung bestimmt. Oder Jesus sagt, ich bin der Weg. Ja, ich gebe also die Richtung an zum Vater. Oder er ist der König, ein König bestimmt alles, was geschieht nach innen und außen. Oder er ist der Herr. Ein Herr damals konnte sagen, wo es lang geht, was an diesem Tag getan wird. Oder im Alten Testament, als das Volk aus Ägypten auszog, hatten sie jeden Tag eine Wolkensäule bei sich. Sie wussten, wo die Wolkensäule ist, da ist Gott. Wenn sie also fragten, sind wir auf dem richtigen Weg, brauchten sie nur nach vorne zu schauen und da war die Wolkensäule und sie wussten, es ist der richtige Weg. An der Stelle tauchten dann schon die ersten Schwierigkeiten auf, denn dieser Weg führte, wie wir vorhin gesungen haben, durch die Wüste, das heißt durch ein trockenes, heißes, unwirtliches Land. Und dann haben sie zwischendrin geschimpft und haben gesagt, Herr, du hast uns nur in die Wüste gebracht, um uns hier sterben zu lassen. In Ägypten hätte man doch viel schöner gelebt und wäre auch viel schöner gestorben, könnte man dann scherzhaft sagen. Und an der Stelle merken wir etwas, was bitter ist, wenn es sich einstellt und sicher auch manche von uns ab und zu einmal hat, dass man Gott eine negative Zielsetzung unterschiebt. Du hast uns nur in die Wüste geführt, um uns sterben zu lassen. Ja, du führst uns nur in diese Schwierigkeiten, um uns zu bestrafen oder was weiß ich, was man dann Gott alles unterschiebt an negativen Momenten. Gott bestraft uns persönlich nicht für unsere Sünde. Warum? Hier vorne haben wir ein großes Kreuz an der Wand hängen und in Jesaja 53, Vers 5 heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ich muss zwar manchmal die Folgen meiner Sünde ausbaden, aber die Strafe für meine Sünde trägt zu 100% Jesus. Und also die Frage, womit habe ich das verdient, womit habe ich mir das eingehandelt, ist dann oft eine falsch gestellte Frage. Es sei denn, mir würde irgendein Zusammenhang deutlich, wo ich selber etwas eingefädelt habe, dessen Folgen ich jetzt tragen muss. Die Voraussetzung für die Führung Gottes ist, dass ich den Geist Gottes habe, welche durch den Geist geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes ist kein Geheimnis, sondern eine der drei Personen Gottes, und sie kommt in mein Leben, wenn ich Jesus Christus mein Herz anvertraue. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und in Römer 8 heißt es dann, dass es der Geist der Sohnschaft ist. Das heißt, wenn ich ein Kind Gottes werde, empfange ich automatisch den Heiligen Geist. Insofern muss ich als Christ nicht beten, Vater, gib mir den Heiligen Geist, denn ich habe ihn, weil Jesus in meinem Herzen ist. Die entscheidende Frage ist dann für ihr und mein Leben allerdings die, ob ich den Heiligen Geist nicht nur habe, sondern ob er mich hat. An der Stelle entscheidet sich dann die Frage, wie Gott ihr und mein Leben gebrauchen kann. Ich will den Satz einmal ein bisschen verdrehen, zwei oder dreimal, und Sie werden merken, dass er dann nicht mehr stimmt. Welche von der Tradition geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Stimmt dann der Satz noch? Christliche Tradition natürlich. Welche durch ihren Glauben geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Stimmt das noch? Oh, mein Glauben ist mein eigenes Verhalten. Dann leite ich mich ja selbst. Welche durch ihre christliche Überzeugung geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Stimmt es dann noch? Oh, da ist wieder keiner da, der mich leitet, nur meine Überzeugung, das bin ich selbst. Erst wenn der Satz heißt, welche durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder, dann stimmt er wieder. Gottes Wege sind immer gut, immer richtig und führen immer ans Ziel, wobei sie aber nicht immer leichte Wege sind. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne wandert. Meine Frau und ich waren im Sommer in Irland und da sind wir auf so einen heiligen Berg hochgestapft, der nur 765 Meter hoch war über dem Meeresspiegel, aber wir kamen vom Meeresspiegel, also wir stiegen von 0 auf 765 und der ganze obere Teil bestand nur aus losen Felsbrocken, ohne Erde, also so einfach nur so Geröll, übereinander liegen, furchtbar steil, aber es war der richtige Weg. Da brauchte man nicht zu fragen, ist der richtige Weg, man konnte höchstens sagen, habe ich noch Lust, weiter über diese spitzen Steine zu steigen oder will ich wieder umkehren. Als man oben war, hatte man eine fantastische Aussicht, es war wahrscheinlich das Schönste in diesem ganzen Urlaub, aber der Weg dorthin, sowohl rauf als auch runter, war katastrophal unangenehm. Und wenn man da nicht die richtigen Schuhe hatte, die wir nicht hatten, dann wurde es noch etwas schlimmer. Ja, es gibt einen Satz, allerdings nur in der Lutherbibel so schön formuliert, in Jesaja, ich meine 26, müsst ihr nochmal schauen, da heißt es, wer glaubt, flieht nicht. Das heißt, auch wenn Gott schwierige Wege führt, dann flüchtet er nicht, sondern ist bereit, weiter zu gehen. Und mancher überlegt ja, ob die schwierige Situation, in der er steht, ob er da nicht irgendwie ausbrechen könnte. Da muss man sich eben überlegen, könnte das, worin ich mich befinde, Gottes Wille sein? Und wenn es sein Wille ist, dann muss ich eben weitergehen, auch wenn es schwierig ist. Wenn es nicht sein Wille ist, dann kann ich natürlich irgendwo seitwärts mich davon stehlen und sehen, dass ich die Sache beende. Ja, wie führt Gott? Er führt durch sein Wort, durch andere Christen, durch Umstände und Überzeugungen. Vier Dinge, Wort, Christen, Umstände, Überzeugungen. In Gottes Wort heißt es so schön, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das wäre so ein erster Grundsatz, den man sich einprägen kann. Gott schenkt eine erfüllte Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Das heißt, Gottes Zeitplanung ist perfekt in der Weltgeschichte und auch im persönlichen Leben. Er verspätet sich nicht. Und dann gibt es einige allgemeingültige Grundsätze, die immer gelten, da brauche ich nie fragen, gilt es heute? Zum Beispiel die 10 Gebote, auch dem Finanzamt über, sie sind immer in Geltung. Und es wäre gut, sich danach zu richten. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Und an der Stelle, wenn jemand Sünde bekennen möchte, kann er das hier sehr oft tun. Ich bin der Herr, dein Gott heißt, ich bin Nummer 1 in deinem Leben. Ich bin überzeugt, dass heute Morgen bei manchem seine Sorgen Nummer 1 sind in seinem Leben. Beim anderen ist es die Freundin oder der Freund. Beim anderen ist es, was weiß ich, seine Firma oder sein Urlaubsplan. Und da merkt man, wie sich der Akzent verschiebt. Aber Gott möchte diese Nummer eins sein. Ich bin der Herr, dein Gott. Und es wäre schön, wenn man das auch glauben kann. Und wenn es nicht stimmt, dann muss man eben sagen, Herr Jesus, vergib mir. Ich denke, dass sich da was davor geschoben hat. Das Doppelgebot der Liebe gehört auch dazu. Du sollst Gott lieben und dann Nächsten wie dich selbst. Drei Personen. Gott, den anderen, aber auch mich selbst. Falls heute Morgen jemand unter uns ist, der sich selbst ablehnt, darf ich ihm ziemlich klar sagen, das ist nicht Gottes Wille, dass du dich ablehnst, sondern Gott möchte, dass du dich auch liebst, deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, was ist noch Gottes Wille? Gott will, dass wir hilfsbereit sind, dass wir Beter werden, dass unser Charakter von Gott geprägt wird und dass wir uns bemühen, dass andere Leute zum Glauben kommen. Bei diesen Dingen muss ich Gott nie fragen, ist das dein Wille? Das steht an verschiedenen Stellen klar ausgedrückt. Es ist sein Wille, andere sollen Jesus kennenlernen. Ich darf also meinen Glauben weitergeben durch mein Wesen, durch das Verhalten, durch Bücher, Gespräche, Gebete, Schallplatten, was auch immer man so weitergibt, damit andere Jesus kennenlernen. Ja, und dann gibt es natürlich persönliche Zusagen in der Bibel, wo Gott einem persönlich einen Bibelvers wichtig macht und sagt, in deiner Lage gilt jetzt dieser Vers als Zusage. Ich denke, in einer schwierigen Situation hier in der Gemeinde, wo so einiges ganz schön am Zerbrechen war, dann sagte dann einer am Ende eines Gespräches, das wir hatten, diesen Vers in Hebräer 10, Vers 35, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich glaube zwar nicht, dass Gott heute noch prophetisch redet, in dem Sinne, dass jetzt so senkrecht von oben da so eine Stimme kommt, aber das war für mich sowas wie eine direkte Deutung Gottes der Situation. Jetzt lasst den Kopf nicht hängen, sondern jetzt geht es weiter. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Und solche Bibelverse können einem persönlich etwas sagen oder auch einer ganzen Gruppe oder Mitarbeitern. Man kann aber auch Zusagen Gottes auswendig lernen. Zum Beispiel, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und wenn ich dann in Not wäre und diesen Vers kenne, sage ich, Herr Jesus, da heißt es doch, ich soll dich anrufen, das ist mein Problem, jetzt bin ich gespannt, wie du dieses Problem löst. Das ist ein sogenanntes verheißungsorientiertes Beten, indem ich über der aufgeschlagenen Bibel bete und sage, Herr Jesus, hier steht es und jetzt würde ich gerne glauben und erfahren, wie wirkt sich das dann in meinem Leben aus. Verheißungsorientiert beten. Die Bibel gibt natürlich auch Kraft zur Bewältigung des Alltags, dass ich einfach durchkomme, auch zur Überwindung von Schwierigkeiten und ist eine Waffe gegen Anfechtungen. Ja, könnte man sicher vieles Gute austauschen, aber das kann man ja im persönlichen Gespräch tun. Oft sagt einem Gott schon vor Situationen, wie sie werden. Wenn ihr bitte eure Gemälde dann draußen austauscht oder was ihr da so macht. Der zweite Punkt sind Christen. Christen begleiten uns und es wäre schön, wenn jeder von uns mindestens Kontakt zu ein, zwei oder drei Christen hat, die er persönlich kennt, mit denen er öfter spricht. Ich denke, dass Christen in erster Linie dazu da sind, um einem zu ermutigen. Im Neuen Testament kommt ganz oft ein Wort vor, das Wort heißt einander. Nehmet einander an, ertraget einander, dienet einander und dann geht es immer so weiter. Es ist eine Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Christen, also nie eine Einbahnstraße, dass ich sage, oh, wer kümmert sich um mich? Ich bin so einsam, kann ja sein. So immer dieses Einander, es ist immer ein Geben und ein Nehmen und dient zur gegenseitigen Ermutigung. Es kann natürlich auch zur Korrektur dienen. Mancher steigert sich in irgendwelche netten Ideen hinein und der andere, mit dem er darüber spricht, der sagt relativ nüchtern und kalt, weißt du, ich denke, das wird nicht Gottes Wille sein, was du da denkst. Das hast du dir vielleicht zurecht gedacht, das wäre schön für dich, aber ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Ja, dann muss man überlegen, gebe ich dem anderen recht oder verfolge ich meine schönen Ideen weiter? Gott gibt die meisten Dinge, die er uns gibt, nicht senkrecht von oben, sondern meistens durch andere hindurch. Und diese anderen sind meistens Christen. Sie ermutigen einen zur Mitarbeit und sagen, du kannst doch gut organisieren. Wir brauchen da einen, der das gerade jetzt organisiert. Oder du hast ein gutes Verständnis für andere. Da ist jemand, der würde sich gerne einmal über eine Frage austauschen. Wäre es möglich, mit ihm ein Gespräch zu führen? Christen ermutigen sich gegenseitig zur Mitarbeit, weisen sich auf Gaben hin, die sie haben, oder sagen manchmal auch, ich glaube, das ist nicht deine Aufgabe, das soll dein anderer tun. Das kann auch passieren. Und etwas ganz Schönes, was Christen tun, sie beten füreinander. Das heißt, wenn ich spezielle Dinge in meinem Leben habe, kann ich einigen Christen sagen, das und das ist dann und dann der Fall, bitte betet dafür. Und das ist eine ganz große Ermutigung auf diesem Weg Gottes. Christen, denke ich also, dienen in erster Linie zur Ermutigung untereinander, natürlich auch zur Bestätigung und zu einem gemeinsamen Weitergehen. Gott führt durch Umstände. Umstände bei Gott passen zusammen. Umstände sind Situationen, die ich vorfinde, an denen ich bisher noch nichts verändern konnte. Ich habe gerade vor kurzem jemanden im Krankenhaus besucht und ich bete dann vorher immer schon, Herr Jesus, ich bin gespannt, wie du unseren Kontakt leitest, das Gespräch führst. Vielleicht sind ja noch andere Leute in dem Zimmer, wie du sie segnest. Komm dann aus meinem Fahrstuhl raus, die Tür geht auf und wer steht vor der Tür? Genau der, den ich besuchen möchte. Er ist nämlich gerade von einer medizinischen Untersuchung gekommen. Dachte ich, vielen Dank, selbst in solchen Kleinigkeiten führt Gott, denn wenn ich 5 Minuten früher gekommen wäre, wäre ich wieder weggegangen. Kann man sagen, reiner Zufall, oder Gott führt auch in, ich sage einmal, in Kleinigkeiten bis hin zu solchen Dingen, oder dass im entscheidenden Augenblick vielleicht die Ampel tatsächlich schon auf grün steht und man wieder eine halbe Minute gespart hat. Nicht, dass ich mich von Ampeln abhängig mache, so nach dem Motto, wenn sie mich liebt, dann lass das jetzt auf grün stehen, oder wenn ich diese Arbeitsstelle annehmen sollte, dann muss das also gleich grün sein, wenn ich komme. Dann würde man an Zeichen glauben und dabei kräftig auf die Nase fallen. Ich bitte Gott nicht um Zeichen. Bei Zeichen gebe ich normalerweise die Verantwortung aus der Hand. Wenn ich sage, Herr Jesus, wenn das dein Wille ist, dann lass das und das geschehen, dann wird es schwierig, denn wenn das jetzt geschieht, ja, weiß ich jetzt, ob es Gottes Wille ist? Ich habe Gott früher mehrfach um solche Dinge gebeten und diese Dinge sind geschehen. Und dann sage ich, na, jetzt kann es ja nur Gottes Wille sein, jetzt werde ich das tun und bin dann zumindest in 1 bis 2 Fällen kräftig auf die Nase gefallen. Meine Zeichen waren zwar da, aber das ist noch lange kein Zeichen dafür, dass es Gottes Wille ist. Ich denke, dass Gott durch sein Wort führt, durch Umstände, aber nicht unbedingt durch Zeichen, wie sie im Alten Testament manchmal gefordert wurden, aber auch oft Zeichen des Unglaubens waren oder zumindest eines sehr schwachen Glaubens. Ich weiß, dass manche da anders denkt, aber jeder muss selber sehen, wie er Gottes Führung versteht. Gott führt durch Umstände, aber er führt auch durch Widerstände hindurch. Dass etwas schwierig geht, ist noch lange kein Zeichen dafür, dass es nicht Gottes Wille ist. Manchmal gibt es technische Pannen, ein andermal, was weiß ich, Missverständnisse oder Widerstand, dass jemand dagegen ist. Es gilt, Widerstände zu überwinden und Gott kann auch durch Krankheit hindurch führen und segnen. Wie viele haben in der Krankheit ein neues Gottesverhältnis aufgebaut oder das Bestehende vertieft und gingen gesegnet aus dieser Zeit der Not hervor, obwohl sie sich nicht gefreut haben, als sie kamen. Römer 8 heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten dienen, also auch solche schwierigen Dinge. Es geht auch darum, sie anzunehmen und zu wissen, Gott führt hindurch. Gott führt also durch sein Wort, durch andere Christen, die einem ermutigen und begleiten, durch Umstände, die man beobachten und einordnen kann, und durch Überzeugungen. Denn Nehemia, ein Mann, dem Gott ins Herz gab, seine Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, die Mauer, der sagte, was Gott mir in das Herz gegeben hat. Das heißt, er bekam eine innere Überzeugung, was er tun sollte. Und Gott schenkt manchmal eine Überzeugung und sagt, das wäre jetzt die Aufgabe für dich. Ich erinnere mich, als mich jemand aufforderte, einen Dienst zu tun außerhalb der Gemeinde, hatte ich vor, das abzusagen. Aber ich habe das immer weiter vor mir hergeschoben und stellte fest, ich habe keine innere Freiheit, das abzusagen. Und dann habe ich ihm zugesagt. Das heißt, Gott hat meine innere Überzeugung gelenkt und ich denke, das war auch gut so, sodass man manchmal spürt, in der Richtung sollte ich etwas tun, da werde ich gebraucht, da kann ich mich nicht verdrücken und sagen, ohne mich, sondern ich werde dabei sein. Auf der anderen Seite kann Gott einem auch klar machen, da gehörst du nicht hin. Vielleicht ist jemand schon jahrelang Mitglied eines Vereins und schiebt es auch immer so vor sich her, sagt, naja, so und so. Und es kann sein, dass er irgendwann entdeckt, dass Gott ihm ganz klar macht, hier gehörst du nicht mehr hin. Und dann gibt es nur noch die Möglichkeit zu sagen, gut, ich gehe jetzt, oder ich habe es zwar erkannt, aber ich bleibe trotzdem hier. Das wäre natürlich dann schon etwas schlechter. Gott schenkt manchmal Lösungen von Problemen durch innere Erkenntnis, durch Zuversicht, in der Richtung werde ich jetzt weitergehen und Gott wird mir helfen. Führung erfordert Vertrauen und Gehorsam, überwinden von Widerständen. Es gibt aber auch Hindernisse, die einen hindern. Ich weiß nicht, wie gut Sie als Autofahrer sind, als ich so meinen Führerschein hatte, aber noch kein eigenes Auto in der Familie meiner Eltern da war, bin ich ab und zu mal mit anderen Autos gefahren, bei einer kleinen Baufirma zum Beispiel, so hatte ich so einen VW-Bus, den ich da benutzen durfte. Und erinnere ich mich noch so ziemlich am Anfang, stand ich dann vor einer Bahnschranke und dachte, stinkt hier so komisch, was ist das, ne? Und die Schranke blieb eine Zeit lang zu, bis ich merkte, aha, ich war die ganze Zeit mit angezogener Handbremse gefahren. Und dann war mir das natürlich sehr unangenehm. Zum Glück saß ich allein in dem Auto, sonst hätte ich mich noch mehr geschämt. Auf jeden Fall konnte ich dann die Handbremse lösen und dann hörte es auch auf zu stinken und das Auto fuhr ganz normal weiter. Manchmal fahren wir auf Gottes Wegen mit angezogener Handbremse. Da gibt es irgendwelche Probleme im Leben, die uns bremsen, die man auch normalerweise genau kennt, sie aber immer entschuldigt und sagt, nein, dieses Problem will ich nicht lösen im Moment. Ich habe da keine Kraft dazu, keine Freiheit. Und dann merkt man, ich bin zwar auf dem richtigen Weg, aber irgendwie, es läuft nicht. Und wenn man dann diese Handbremse lösen könnte, dann ging es wieder viel besser voran. Ja, manchem verdunkelt sich der Blick dadurch, dass er Sünde nicht aufräumt. Ich weiß nicht, wer im Winter schon mal auf der Autobahn fuhr, bei Schnee, als das so mit Salz getaut war und seine Scheibenwaschanlage hatte kein Wasser mehr oder war eingefroren, was weiß ich. Und dann verteilt es so schön diesen Matsch auf der Scheibe von links nach rechts und man sieht nicht mehr viel, hat so Milchglas vor den Augen. Wenn jemand in seinem Leben Sünde nicht aufräumt, wird sein geistlicher Blick immer mehr getrübt, bis er schließlich Dinge, die wirklich falsch sind, für richtig ansieht, weil er sie nicht mehr unterscheiden kann. Und ich erlebe das manchmal im Leben von Christen, die wirklich Jesus lieb hatten, wie die plötzlich wieder Zweifel in den Vordergrund bringen, die sie schon vor Jahren besiegt hatten, die aber jetzt wieder ausgepackt werden, weil ihr Blick getrübt ist. Da gibt es nur eines, die Sünde bekennen und soweit nötig sich davon trennen, und dann wird dieser Blick automatisch wieder klar und die Fahrt geht mit mehr Gewissheit und Sicherheit weiter. Ja, was kann noch Hindernis sein? Unordnung im persönlichen Leben. Gott ist ein Meister der Zeiteinteilung. Ich denke, da haben wir alle zu lernen von ihm und mit ihm. Und er möchte uns weiter ermutigen. Was mir auffällt, wenn ich selber versuche, etwas durchzudrücken, dann muss ich immer mir wieder mit Argumenten gut zureden. Ja, ich bin innerlich unruhig und suche immer wieder irgendwelche Argumente, die mir doch helfen, diesen Weg weiterzugehen. Während wenn es Gottes Weg ist, ich zwar auch selber entscheiden muss, aber irgendwo doch zu einer inneren Ruhe komme und sage, ich denke, das wird es sein. Diese Entscheidung will ich so treffen. Diese innere Unruhe ist meistens entweder nur vorübergehend, sodass es wirklich Gottes Weg ist, aber wenn sie bleibt und ich sie immer mit guten Argumenten bekämpfen muss, dann ist es gewöhnlich ein selbstgestrickter Weg, den ich mir selber gesucht habe. Schwere Wegstrecken gehören zu Gottes Wegen dazu, aber Gott kommt für alles auf. Er bezahlt sozusagen alles, er sorgt für die nötige Zeit, bis dahin, dass Termine vielleicht abgesagt werden, um die Zeit zu regeln. Er sorgt für das Material, für alles, was notwendig ist auf seinem Weg. Wenn ich meine Wege gehe, muss ich gewöhnlich selbst bezahlen, bis hin, dass ich wirklich finanzielle Aufwendungen habe, die ich auf Gottes Weg nicht gehabt hätte, dass es mit der Zeit nicht klappt, dass ich die Dinge so hineinstopfen muss und irgendwie merke, es passt vorne und hinten nicht zusammen. Auf Gottes Weg ist Gottes Führung und da passen letztlich die Dinge zusammen, auch wenn es schwer sein sollte. Ja, der Einstieg war die Frage, ob Gott führt oder ob ich eher an den Zufall glaube. Gottes Wege sind immer gangbar. Voraussetzung ist, dass ich den Heiligen Geist habe und deshalb auch seine Führung, persönliche Erfahrung annehmen kann. Und wenn ich dann seinen Weg gehe, weiß ich, dass da kein blindes Schicksal im Hintergrund steht, sondern ein persönlich liebender Gott, der einem weiterführt und immer begleitet bis ans Ziel. Und es wäre schön, wenn dieser und jener unter uns auch darüber Gott lobt, über diese Führung, und falls er im Moment Schwierigkeiten hat, einfach ihm neu vertraut. Er wird mich hindurchbringen. Hab Dank, lieber Vater, für den Heiligen Geist, der uns führt im Glauben an Jesus, der einen guten Weg hat für uns, der keine negativen Ziele hat, sondern sinnvolle, gute Ziele. Hab Dank für alle Durchhilfe bis zu diesem Tag und für deine Treue, die diesen Weg weiterführen wird bis ans Ziel. Amen.